Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich grüße Sie ganz herzlich an diesem Karfreitag. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Sie haben eben schon gehört, ich bin nicht Lars Reimann, auch wenn man uns frisurmäßig vielleicht verwechseln könnte. Mein Name ist Holger Gerhardt, ich bin Prediger, also sowas wie ein Pastor in der Gemeinschaft in der evangelischen Kirche in der Koldingstraße hier in Kiel. Und ich bin gefragt worden, ob ich kurzfristig Lars Reimann vertreten kann. Und ja, ich bin letztes Jahr selbst in der Karwoche krank gewesen und musste vertreten werden. Und es fühlt sich nicht schön an, als Pastor zu wissen, da feiert die Gemeinde alleine diese wichtigen Tage. Und deswegen ja, habe ich gerne zugesagt, mit Ihnen diesen Gottesdienst zu gestalten und zu feiern. Wir haben auch noch einen Gottesdienst heute, deswegen werde ich auch im Anschluss ziemlich schnell weg sein. Also halten Sie mich bitte nicht für unhöflich, wenn ich nicht hier bleibe für irgendwelche Gespräche, sondern ich werde dann schnell abziehen. Karfreitag, der Tag der Kreuzigung. Wir haben die Geschichte eben gehört, untermalt durch Lieder. Und vielleicht hat der ein oder andere von Ihnen auch diese Geschichte in Bildern vor Augen aus dem ein oder anderen Jesus-Film. Die Passion Christi von Mel Gibson ist, glaube ich, so mit einer der bekanntesten. Erschreckend, dass der auch mittlerweile 20 Jahre alt ist. Daran erkennt man, dass man nicht jünger wird. In den meisten Verfilmungen wird die Kreuzigungsszene, finde ich, ziemlich drastisch dargestellt. Soldaten, also raue Männer, die ihren Job in herzloser Weise ausrichten, also ein Handwerk, was sie ausführen, das Hinrichten von Menschen. Sie zerren an den Verurteilten, sie legen all ihre Verachtung und ihren Hass in ihre Handgriffe hinein. Grob werden die nötigen Handlungen durchgeführt und schnell, man will ja schließlich Feierabend machen. Die Leiden und Qualen Jesu, die werden in diesen Filmen sehr inszeniert und untermalt. Ein schmerzvoll verzerrtes Gesicht, mitleiderregend, manchmal weit aufgerissene Augen in dem Moment, in dem die Nägel eingeschlagen werden, Blutspritzer. Das Leid anderer verkauft sich im Fernsehen ziemlich gut. Ist Ihnen eben bei der Textlesung aufgefallen, dass im Originaltext in der Bibel das ganz anders ist? Die eigentliche Kreuzigung, die wird hier nur in einigen Halbsätzen erwähnt. Dort kreuzigten sie ihn. Fertig. Das war's. Die einzige Ausmalung der Situation, zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Das war's. Mehr wird von dieser Szene in der Bibel gar nicht erzählt. Warum hat Johannes das nicht mehr ausgemalt? Das grauenvolle Unrecht, was da geschehen ist, unterstrichen. Hätte sich die Geschichte da nicht viel besser erzählen lassen, viel besser verkaufen lassen? Ich glaube, es hat mehrere Gründe, warum der Moment der Kreuzigung in der Bibel, also auch in den anderen Evangelien, so knapp beschrieben ist. Zum einen wussten die Menschen damals, wie eine Kreuzigung vor sich ging. Das war nichts Außergewöhnliches. Das sah man häufiger. Jesus war nicht der Einzige, der so hingerichtet wurde. Wir sehen sowas heute eher selten. Deswegen müssen wir uns die Bilder innerlich ausmalen oder sie vor unseren Augen entstehen lassen. Die Menschen damals, die hatten diese Bilder häufiger live vor Augen. Aber ich glaube, das ist nicht der Hauptgrund für die knappe Darstellung. Der eigentliche Grund ist, dass Jesus nicht will, dass wir aus Mitleid an ihn glauben oder weil wir ein schlechtes Gewissen haben. Das wäre keine gute Grundlage für eine funktionierende Beziehung. Vielleicht kennen Sie den Theologen Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Er war der Gründer der Herrenhuter Brüdergemeine, also einer Gemeinde, und ja quasi der Erfinder der Herrenhuter Tageslosungen. Von Zinzendorf wird erzählt, dass er durch ein Bild des Malers Domenico Feti zu Gott gefunden hat. Auf dem Bild war der Gekreuzigte zu sehen Und auf der Bildunterschrift stand: Das tat ich für dich, was tust du für mich? Zinzendorf hat das angesprochen, es hat ihn berührt und es hat einen lebendigen Glauben in ihm ausgelöst. Aber ich glaube, Jesu Ziel ist es nicht, ein schlechtes Gewissen in uns zu wecken. Er fordert nicht eine Gegenleistung für die Qualen, die er für uns auf sich genommen hat. Schau her, was ich getan habe, jetzt musst du auch tun. Je bildhafter wir uns sein Leid am Kreuz vor Augen führen, desto mehr wächst vielleicht in uns auch der Druck, dass wir doch im Gegenzug etwas tun sollen dafür. Aber ich glaube, die Bibel erzählt die Kreuzigung nur kurz und knapp, weil sie uns über einen anderen Weg erreichen will, als durch dramatisch ausgemaltes Leid und durch Druck, der vielleicht deswegen entsteht. Jesus will uns nicht durch Druck oder Mitleid erreichen, sondern dadurch, dass er uns liebt und dass er sich um uns sorgt. Das wird schon in der Geschichte dadurch angedeutet, dass Jesus nicht alleine gekreuzigt wird, sondern in der Mitte von zwei anderen Menschen, von Verbrechern. Jesus stellt sich mitten unter uns Menschen. Er geht auf Augenhöhe, sogar zu diesen Verbrechern am Kreuz, auf Augenhöhe, um uns zu begegnen. Und auf ganz besondere Weise wird seine Liebe dadurch deutlich, dass er noch im Sterben um die Zukunft seiner Mutter und des Jüngers, der mit ihm am Kreuz steht, dass er sich um diese Zukunft der beiden kümmert. Nicht seine Schmerzen und Qual sind ihm in diesem Moment wichtig, sondern die Zukunft der Menschen, die er liebt. Jesus kümmert sich darum, dass seine Mutter nach seinem Tod versorgt ist. Warum das nötig ist, was mit seinem Vater Josef ist und mit seinen Brüdern, das erfahren wir nicht. Aber sie scheint Hilfe zu brauchen. Und wir lesen, dass Jesus ihr Hilfe gibt. Er vermittelt seiner Mutter einen neuen Sohn, einen Versorger, der sich im Alter um sie kümmern kann, so wie es damals üblich war. Und dem Jünger, den er lieb hatte, also einer der Jünger, der vielleicht eine besonders tiefe Freundschaft mit ihm hatte oder von dem Jesus wusste, dass er vielleicht besonders sensibel war, dass ihn der Verlust seines Meisters und Lehrers besonders treffen könnte, dem half er auch. Dem gab er eine Aufgabe. Aufgaben können helfen, die Trauer zu verarbeiten. Noch in der letzten Minute seines Lebens ignoriert Jesus die Qualen und Schmerzen, die er empfunden haben muss, und er teilt stattdessen Liebe aus. Und dann, kurz bevor er stirbt, lässt er sich noch etwas zu trinken geben. Durst, ein zutiefst menschliches Gefühl. Jesus will kein Übermensch sein, sondern er hat sich ganz menschlich gemacht. Ein Gott, der seine Göttlichkeit aufgab, um Mensch zu werden. Was für ein Gott, was für ein Mensch, dieser Jesus. Verletzlich und greifbar für uns. Der Essig, der Jesus hier gereicht wird, das ist ja vielleicht ein einfacher, billiger Wein, der sauer schmeckt, den die Soldaten mitgebracht haben, das, was sie sich leisten konnten mit ihrem Gehalt. Vermutlich wollten sie nach getaner Arbeit ihren Durst damit stillen. Dass sie davon etwas abgeben für den Hingerichteten, das zeigt, dass er eine besondere Wirkung auch auf sie hatte. Sie hätten ja mit diesem sterbenden Menschen nicht mehr teilen müssen. Warum sollten sie sonst ihren Wein an einen Todgeweihten verschenken, wenn er nicht irgendeine Wirkung auf sie gehabt hat? Jesus lässt sich etwas zu trinken geben. Die Menschen, die er anscheinend bewegt hat, die können ihm kurz vor seinem Tod noch etwas Gutes tun. Auch das kann in Trauer helfen. Selbst in diesem Moment, in dem Jesu Bedürfnis, sein Durst gestillt wird, hat er auch noch die Menschen im Blick, die ihn lieben. Und dann, als Jesus merkt, dass seine Aufgabe erfüllt ist, stirbt er. Es war für einen Tod am Kreuz ja ziemlich ungewöhnlich, dass der Tod so schnell eintrat. Normalerweise dauerte das Stunden, zog sich hin. Es bedeutete endlose Qualen für die Gekreuzigten. Die Soldaten brachen den anderen Hingerichteten die Beine. Das war dafür, damit sie schneller starben, damit sie keinen Halt mehr in den Beinen hatten und dann schneller ersticken konnten. Man wollte noch vor dem Sabbat klar Schiff machen, alles aufräumen und die Leichname entfernen. Jesus mussten die Beine nicht mehr gebrochen werden. Er war außergewöhnlich schnell tot. Und auch hier zeigt sich für mich wieder, Jesus wollte mit seinem Tod kein Mitleid erzeugen. Und er zeigte damit, dass er der eigentliche Herr der Situation war, der Herr über Leben und Tod. Jesus und nicht die Soldaten, Pilatus oder irgendein Priester. Jesu Tod am Kreuz war nicht die Niederlage, sondern der Sieg. Und Gott bestimmte den Zeitpunkt, kein Herrscher dieser Welt. Das, was Jesus zu tun hatte, war vollbracht. So spricht es Jesus aus, bevor er stirbt. Vollbracht. Dieses Wort, das kann man unterschiedlich übersetzen. Und ich finde, wenn man es mit vollbracht übersetzt, dann klingt das nur mühevoll. Etwas, bei dem ich froh bin, dass es endlich hinter mir liegt. Endlich habe ich mein Tagwerk vollbracht. Sicher war Jesus auch froh, dass das Leid, sein Leid, ein Ende hatte, aber vollbracht ist hier irgendwie zu einseitig. Man kann das Wort auch mit vollendet übersetzen oder mit ans Ziel gebracht. Jesu Ziel war es, den Menschen Gottes Liebe zu bringen und den Weg zu Gott frei zu machen. Und mit seinem Tod am Kreuz ist Jesu Plan nicht gescheitert. Er hat seinen Plan vollendet. In vollendet klingt für mich etwas Besonderes mit. Jesu Werk ist nicht nur fertig, es ist vollendet. Der Plan ist perfekt aufgegangen. Da liegt etwas Herrschaftliches drin, etwas Vollkommenes. Jesu Tod am Kreuz ist der Triumph seiner Liebe zu uns. Der Triumph Jesu Liebe zu uns. Am Kreuz zeigt sich nicht Jesu Scheitern und seine Niederlage, sondern hier zeigt sich, wie Paulus im 1. Korintherbrief schreibt, Gottes Kraft. Dieser Tod ist nicht eine Torheit, sondern Gottes Kraft. Und seine Liebe zeigt sich hier. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir haben diesen Vers bei der Begrüßung schon gehört. Mit diesem Bibelvers ist der Karfreitag überschrieben. Nicht Qual und Tod ist der Kern von Karfreitag. Nicht eine Tat, die eine Gegenleistung von uns erwartet. Keine gekaufte Liebe, sondern Jesu kompromisslose und bedingungslose Liebe zu uns Menschen. Er ist seinen Weg der Liebe bis in die letzte Konsequenz hineingegangen. Und bis in seine letzte Sekunde hinein hat er den Menschen seine Liebe gezeigt. Hier am Beispiel seiner Mutter und seines Jüngers. Er hat sich um die Menschen gekümmert bis zum letzten Moment. Es war vollendet. Und er neigte das Haupt und verschied. Sein Lebenslicht verlosch, so wie eben die Osterkerze ausgepustet wurde. Karfreitag, der Tag kurz vor Ostern, der voll Trauer steckt, aber eben auch so voller Liebe. Und der einerseits ein dunkler Tag ist, aber andererseits auch ein Freudentag, ein Siegestag. Und ich möchte einen Text vorlesen, den ich heute Morgen auf der Facebook-Seite von Basisbibel gefunden habe. Karfreitag, der stille Feiertag. Ein Moment des Innehaltens am Ende der Karwoche. Es ist der Tag, an dem Jesus am Kreuz gestorben ist. Karfreitag, vom althochdeutschen Kara abgeleitet, bedeutet Trauer, Kummer. Denn es wird dunkel um uns. Gott richtet die Welt, Licht aus. Doch die Strafe liegt allein auf Jesus. Er heilt unsere Beziehung zu Gott, damit wir Frieden finden. Daher auch ein Good Friday, wie er im englischen Sprachraum heißt, ein guter Freitag. Und dafür sollten wir kurz innehalten. Für uns, für Jesus, für alle Leidenden dieser Welt. Ein Good Friday, ein guter Freitag. Jesus sagt, es ist vollendet und neigt das Haupt und stirbt. Dieses Kapitel der Geschichte Jesu mit uns Menschen war vollendet und war abgeschlossen mit seinem Tod. Aber das Buch ist nicht zu Ende. An Ostern öffnet sich ein neues Kapitel, in dem berichtet wird, dass Gott stärker ist als der Tod. Die Osterkerze wird wieder brennen. Das Kapitel über Pfingsten intensiviert die Beziehung zwischen Jesus und seinen Nachfolgern auf ganz besondere, geistvolle Weise. Und es sind noch jede Menge weiße Seiten übrig im Buch Gottes mit uns. Wie werden die wohl beschrieben? Ich greife zum Schluss noch einmal das Erlebnis von Zinzendorf auf und verändere die Bildunterschrift ein klein wenig. Also, es soll gestanden haben, das tat ich für dich, was tust du für mich? Und ich ändere es ein bisschen ab. Das Kapitel habe ich für dich vollendet. Hast du Lust, mit mir ein weiteres zu schreiben an dieser Liebesgeschichte? Wie sieht dein nächstes Kapitel aus? Karfreitag, ein Tag zum Innehalten, um sich Gedanken zu machen über das, was war, was ist und was wird. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.